Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesgesundheitsminister Spahn will die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten. Dafür setzt der CDU-Politiker auf eine Reform der Notfallversorgung. Nach dem Konzept sollen in den Bundesländern künftig gemeinsame telefonische Leitstellen eingerichtet werden. Geplant ist, dass diese für Patienten Lotsenfunktionen übernehmen. Anlass für den Vorstoß sind die überlaufenden Notaufnahmen der Kliniken. Verbände und Parteien reagierten positiv auf die Pläne, auch der Koalitionspartner SPD.
Ist das wirklich ein Notfall oder doch nur ein Infekt? Andrang im Klinikflur, auch weil Arzttermine schwierig zu bekommen sind. Schon lange klagen die Notfallambulanzen über zu viele Patienten mit Bagatellerkrankungen. Die Folge? Schwererkrankte müssen warten, das Personal gerät unter Druck. Eine gewaltige Fehlsteuerung, attestieren Fachleute. Der Gesundheitsminister will die Notfallversorgung jetzt grundlegend reformieren, effizienter machen.
Ziel ist es vor allem, die Notfallambulanzen der Krankenhäuser so zu organisieren, dass eben Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf auch tatsächlich schnell eine Behandlung bekommen.
Bereits im Vorfeld soll besser kanalisiert werden über eine telefonische Notfallstelle und eine erste Einschätzung. Reicht es dem Anrufer, einen ambulanten Arzttermin zu organisieren oder ist die Klinikeinweisung vonnöten? Geschultes Personal soll als Lotse fungieren.
Wir begrüßen es zunächst einmal sehr, dass er eine bessere Steuerung vorsieht und damit Patientinnen und Patienten, die gut beim Hausarzt versorgt werden können, nicht mehr in die Notfallambulanzen der Krankenhäuser fahren müssen.
Versorgung aus einer Hand, gemeinsame Notfallzentren sollen entstehen, geführt von Kassenärzten und Kliniken. Auch hier soll besser und früher entschieden werden, wer stationär und wer ambulant weiter behandelt wird. Noch aber streiten die Beteiligten um Geld und Kompetenz.
Also ich bin ja zuversichtlich, dass wir uns einigen. Insofern glaube ich, wird Herr Spahn an der Stelle nicht zur Tat schreiten müssen. Ich halte es auch für sinnvoller, das der Selbstverwaltung zu überlassen. Und gerade die Notfallversorgung sollte von Ärzten gestaltet werden, denn die müssen sie letztlich auch leisten.
Im August will Minister Spahn mit den Ländern eine Lösung suchen, denn die sind für den Betrieb von Krankenhäusern und Rettungsdienst zuständig.
Mit ihrer Forderung nach höheren Rüstungsausgaben hat die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nicht nur den Koalitionspartner SPD aufgebracht. Mit scharfer Kritik reagiert neben den Grünen auch die Linke. Ihre Vize-Fraktionschefin Dadelen warnte wörtlich vor einem brandgefährlichen Waffenwahn. Kramp-Karrenbauer wolle auf Biegen und Brechen das 2%-Ziel der NATO umsetzen. Zustimmung signalisierten dagegen Vertreter von AfD und FDP.
Kaum im neuen Amt eckt die Verteidigungsministerin beim Koalitionspartner SPD an. Sie fordert wie ihre Vorgängerin mehr Geld. 2014 beim Gipfel in Wales hatten sich alle NATO-Staaten, auch Deutschland, festgelegt, die jährlichen Verteidigungsausgaben sollen in Richtung 2% der Wirtschaftsleistung steigen, und zwar bis 2024. Diesen Weg müsse man gehen, sagt Kramp-Karrenbauer, die SPD verärgert.
Da wird kein vernünftiges Projekt an der SPD scheitern. Aber das, worum es geht, wenn wir den Verteidigungsetat mal eben verdoppeln, das ist ein Hinterherrennen hinter Herrn Trump. Das ist mit der SPD nicht zu machen. Moderate Erhöhung ja, Verantwortung für die Soldatinnen und Soldaten ja. Aber Herrn Trump müssen wir keinen Gefallen tun.
Das Verteidigungsbudget ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, das 2%-Ziel jedoch weit entfernt. In der Finanzplanung für die kommenden Jahre ist der Anteil sogar rückläufig. Und so weist die Union prompt die Kritik der SPD zurück.
Ich kann die Argumente nicht nachvollziehen. Es war der SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der das 2%-Ziel im September 2014 beim Wales-Gipfel der NATO zugesagt hat. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen festgelegt, dass wir uns an unsere Zusagen halten. Und deshalb ist diese Kritik doch ein Stück weit unerträglich.
Kramp-Karrenbauer hat eine alte Diskussion neu angestoßen. Im Herbst wird über den Haushalt verhandelt.
Der Kampf um das Budget ist das eine, doch Geld allein löst die Probleme der Bundeswehr nicht. Damit mehr Gerät einsatzbereit ist und mehr Soldaten besser ausgestattet sind, muss das komplexe, oft bürokratische Beschaffungswesen schneller werden. Hier wartet auf die Ministerin womöglich die noch viel härtere Aufgabe.
Großbritannien hat nach dem jüngsten Zwischenfall im Persischen Golf eine Warnung an den Iran gerichtet. Außenminister Hunt erklärte, er strebe eine europäische Schutzmission an, die die Passage von Handelsschiffen sichern solle. Wenn der Iran nicht einlenke, müsse er sich auf eine stärkere Militärpräsenz vor seiner Küste einstellen. Iranische Revolutionsgarden halten seit Freitag einen britischen Öltanker in ihrer Gewalt.
Am Mast weht nun die iranische Flagge. Bilder von dem britischen Öltanker, der seit Samstag in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas festliegt. Den 23 Crewmitgliedern gehe es gut, erklärte der Iran und veröffentlichte dazu auch Bilder aus dem Schiffsinneren. Eine Vergeltungsmaßnahme gegenüber London sei das, so der Iran. Denn die Briten hatten Anfang Juli ihrerseits in Gibraltar einen iranischen Öltanker beschlagnahmt. Die Grace One. Sie habe gegen EU-Sanktionen verstoßen, da sie Öl nach Syrien exportieren wollte. In London tagte heute dazu erneut der Nationale Sicherheitsrat. Der noch amtierende Außenminister Hunt wies die Vorwürfe des Iran zurück, betonte aber auch, Deeskalation des Konflikts habe absolute Priorität. Wir werden uns nicht der US-Strategie des maximalen Drucks anschließen. London bleibt dem Iran-Abkommen verpflichtet. Ob der künftige Premierminister Boris Johnson, der, wenn man den Umfragen glaubt, morgen gewählt wird, das allerdings auch so sieht, ist ebenso unklar wie die Frage, ob Jeremy Hunt dann noch Außenminister ist. Sollte Boris Johnson morgen die Wahl gewinnen, steht seine erste große internationale Richtungsentscheidung gleich am ersten Tag an. Wird er weiter mit den Europäern am Iran-Abkommen festhalten oder sich dem offensiveren Kurs Donald Trumps anschließen? Im Moment weiß das niemand hier.
Auch zwischen dem Iran und den USA haben sich die Spannungen verschärft. Die iranische Spionageabwehr behauptet, seit Juni seien 17 Agenten des US-Geheimdienstes CIA verhaftet und einige bereits zum Tode verurteilt worden. Es handele sich um iranische Staatsbürger, die Zugang zu den Streitkräften oder zu Atomanlagen gehabt hätten. US-Präsident Trump bezeichnete das auf Twitter als Lüge und Propaganda.
In Hongkong ist es in der Nacht zu Übergriffen auf regierungskritische Demonstranten gekommen. Die Angreifer waren mit Metallstangen und Holzstöcken bewaffnet. 45 Menschen wurden verletzt. Aktivisten machen chinesische kriminelle Banden dafür verantwortlich. Regierungschefin Carrie Lam verurteilte die Angriffe. Sie kritisiert aber auch die Protestierenden. Der Vandalismus gegen das chinesische Vertretungsbüro habe die Gefühle der Nation verletzt. In der Nacht war es zu Ausschreitungen gekommen. Ziel der Demonstranten war die offizielle Vertretung der Volksrepublik China. Israel hat damit begonnen, Häuser von Palästinensern in Ost-Jerusalem abzureißen. Betroffen sind etwa 20 Bewohner. Außerdem werden Gebäude mit etwa 70 Wohnungen zerstört, die noch nicht bewohnt sind. Nach Meinung Israels sind die Häuser zu nah an die Absperrung des besetzten Westjordanlandes gebaut worden. Außerdem gäbe es keine Baugenehmigungen. Anwohner widersprechen, sie hätten Genehmigungen von palästinensischen Behörden erhalten. Die EU hat Israel dazu aufgefordert, den Abriss sofort zu stoppen. Mit einem Gedenkmarsch ist in Warschau an die Auflösung des jüdischen Ghettos durch die SS vor 77 Jahren erinnert worden. Vom 22. Juli 1942 an deportierten die deutschen Besatzer täglich tausende Ghettobewohner ins Vernichtungslager Treblinka. Binnen zwei Monaten insgesamt 265.000 Menschen. Mit der sogenannten Großen Aktion verwandelte die SS das Ghetto in ein Zwangsarbeitslager, um es dann im Mai 1943 nach dem gescheiterten Aufstand der verbliebenen Bewohner völlig zu zerstören.
Bei der Parlamentswahl in der Ukraine zeigt sich Präsident Zelensky schon vor den offiziellen Endergebnissen selbstbewusst. Seine neu gegründete Partei, Diener des Volkes, ist nach Auszählung von mehr als 70% der Stimmen klarer Wahlgewinner. Nach Angaben des proeuropäischen Zelensky könnte sie sogar ohne Koalitionspartner regieren. Das würde die Umsetzung geplanter Reformen begünstigen.
Auftritt des siegreichen Parteichefs heute. Jetzt reicht es doch für eine absolute Mehrheit im Parlament für Diener des Volkes. Das gab es noch nie für eine Partei in der Ukraine. Spätestens Anfang September sollen die neuen Parlamentarier hier ihre Arbeit aufnehmen und gleich in der ersten Sitzung neue Spielregeln beschließen. Es geht um die Aufhebung ihrer Immunität und eine Verfassungsänderung, um Abgeordnete vorübergehend oder dauerhaft aus dem Parlament wieder entfernen zu können. Selenskyj will ukrainische Kriegsgefangene aus Russland zurückbringen, Frieden im Donbass schaffen und Korruption bekämpfen. Experten glauben, er braucht schnell Erfolge, denn die Ukrainer sind ungeduldig. Gegen Ende des Jahres, wenn die Heizperiode beginnt und es große Probleme rund um die Preise geben wird, etwa Gaspreise, das wird Selenskyjs erste große Bewährungsprobe und dann könnten seine Beliebtheitswerte sinken. Auch die durch die Maidan-Proteste gewachsene Zivilgesellschaft in der Hauptstadt Kiew wird Selenskyj genau auf die Finger schauen. OSZE-Beobachter beurteilen die Parlamentswahl als frei, sehen aber Probleme in der ukrainischen Medienlandschaft. Sie ist entlang politischer Linien stark gespalten. Medien gehören einigen wenigen Geschäftsleuten und politischen Akteuren. Die Wahlbeteiligung mit knapp 50% war die niedrigste, die es bisher bei einer Parlamentswahl gab.
In Bremen ist der Weg für die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland frei. Wie am Abend bekannt wurde, stimmten bei der Linken gut 78% der Teilnehmer in einem Mitgliederentscheid für das Bündnis. Zuvor hatten SPD, Grüne und Linke den Koalitionsvertrag bereits auf Parteitagen gebilligt. Bei der Linken war darüber hinaus eine Urabstimmung angesetzt, an der sich knapp 60% der Mitglieder beteiligten. Nach dem Bekanntwerden von psychischer Gewalt und sexuellem Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen sind zwei neue Studien vorgelegt worden. Sie sollten im Auftrag des Bistums die Vorgeschichte aufarbeiten, eine aus historischer Sicht, die andere aus kriminologischer. Beide Studien kommen zu dem Schluss, die Übergriffe seien durch ein System des Schweigens ermöglicht worden.
Beide Forscherteams sprechen in Bezug auf die Domspatzen von einer so wörtlich totalen Institution. Eine Einrichtung, die über Jahrzehnte abgeschottet war. Alles, was die Verantwortlichen machen wollten, hätten sie über lange Zeit ausleben können, heißt es in der kriminologischen Studie. Und wenn Taten öffentlich wurden, habe das keine Konsequenzen gehabt.
Die Religion hat dazu beigetragen, dieses System zu stabilisieren und Kritik oder korrigierende Einflüsse von außen stärker und schneller und eindeutiger zu unterbinden.
Besonders in den ersten 25 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab es laut historischer Studie massive Fälle von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt mit schweren traumatisierenden Wirkungen für die Betroffenen. Kontrolle und Aufsicht von außen, Fehlanzeige.
Der Chor stand stets im Zentrum und war immer wichtiger als das individuelle Wohlergehen der Kinder, als didaktische Anliegen der Schule, als eine kindgerechte Pädagogik.
2017 veröffentlichte ein Regensburger Anwalt einen Bericht mit Zahlen zu Opfern und Tätern bei den Domspatzen. Zudem beschlossen Vertreter von Opfern, katholischer Kirche und Domspatzen ein Gesamtkonzept. Darunter Entschädigungszahlungen, therapeutische Begleitung und die beiden Studien. Die Erkenntnisse daraus sollen in Zukunft Maßstab für die Präventionsarbeit bei den Regensburger Domspatzen sein.
In Portugal haben Feuerwehrkräfte die Waldbrände weitgehend im Griff. Seit Tagen wüten mehrere Feuer 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon im Bezirk Castelo Branco. Besonders betroffen das Gebiet um die Via de Rei. In der Nacht hatte sich die Lage entspannt, doch weiterhin gibt es keine völlige Entwarnung.
Es ist fast schon traurige Routine. Wieder suchen verheerende Waldbrände Portugal heim. Wieder kämpfen rund 1000 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Hohe Temperaturen von bis zu 40 Grad und starke Winde haben die Brände im Landeszentrum angefacht. Doch heute gibt es auch positive Nachrichten. Wir haben die Lage stabilisiert. 90% der Brände bei Vila de Rei und Massau sind unter Kontrolle. Aber es gibt noch einige Gebiete, um die wir uns intensiv kümmern müssen. Aus der Luft zeigt sich das ganze Bild der Verwüstung, abgebrannte Wälder und zerstörte Wohnhäuser. Gestern war die Lage besonders dramatisch. In einigen Ortschaften brannte es lichterloh. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, einige schwer. Die Ursache der Brände wird noch untersucht. In einem Fall könnte Brandstiftung der Grund gewesen sein. Ein Mann wurde verhaftet. In der betroffenen Bergregion kommt es immer wieder zu Waldbränden. Ein Grund dafür sind Monokulturen aus Eukalyptusbäumen, die sehr leicht entzündbar sind. In der Gegend um Vila de Rei starben im Juni 2017 mehr als 60 Menschen. Die jetzigen Waldbrände wecken Erinnerungen an diese Katastrophe vor 2 Jahren. Portugal bleibt in höchster Alarmbereitschaft.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. Juli.
Das Hoch über Mitteleuropa sorgt in den kommenden Tagen für die zweite große Hitzewelle dieses Sommers. Heute Nacht ist es nach Nordosten hin zum Teil noch stark bewölkt, anfangs hier und da mit etwas Regen, sonst oft klar. Morgen scheint verbreitet die Sonne. Im Nordosten ist es zunächst noch regional wolkig. Auch später können sich im Norden mal ein paar Quellwolken bilden, es bleibt aber trocken. Heute Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 19 und 12 Grad. Morgen oft schon heiße 29 bis 36 Grad, an den Küsten etwas kühler. Am Mittwoch im ganzen Land sonnig und trocken mit bis zu 39 Grad am Rhein. Sonnig und sehr heiß geht es weiter. Am Freitag kann es nach Südwesten hin örtlich heftige Hitzegewitter geben.
Ingo Zamperoni hat um 22.05 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Überforderte Notaufnahmen, was taugen die Vorschläge des Gesundheitsministers und Leben mit radikalem Strukturwandel, was Brandenburg vor der Landtagswahl bewegt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.